James Glick, die Information. E-Mails, Facebook, Anrufe, Plakatwerbung, Radio und Fernsehen, Briefe und SMS. Was meinst du, wie viele Informationen jeden Tag auf dich einprasseln? Eine ganze Menge und es scheinen irgendwie immer mehr zu werden. Viele von uns haben das Gefühl, in einer wahren Informationsflut zu ertrinken. Es ist an der Zeit, sich einmal genauer anzusehen, was es mit diesen Daten und Wissensstückchen eigentlich auf sich hat. Informationen als Speicher- und Austauschmedium gab es schon immer. Aber die Art, wie wir mit ihnen umgehen, hat sich über die Jahrtausende hinweg extrem verändert. Das Spannendste daran ist, dass wir nicht nur neue Wege gefunden haben, Informationen zu teilen und zu speichern, sondern dass die Art, wie wir mit ihnen umgehen, auch unsere Art zu denken verändert hat. Blink Nummer 1. Menschen tauschen schon seit Jahrhunderten Informationen aus. Der Mensch hatte es in der Evolution nicht leicht. Er hatte keine gefährlichen Zähne, keine scharfen Krallen und konnte nicht einmal besonders schnell vor seinen Feinden davonlaufen. Aber er hatte einen anderen unschlagbaren Vorteil. Er war intelligent und konnte gut mit seinen Artgenossen zusammenarbeiten. So gesehen ist Kommunikation einer der wichtigsten Gründe dafür, dass es uns heute überhaupt gibt und unsere Vorfahren nicht alle von Säbelzahntigern aufgefressen wurden. Bei der Kommunikation geht es immer darum, bestimmte Informationen miteinander zu teilen. Je mehr Informationen wir mitteilen können, desto besser. Daher ist es kein Wunder, dass die Menschen schon ziemlich früh sehr erfinderisch darin waren, neue Kommunikationswege zu erschließen. Nach dem Entstehen der Sprache bestand eine der größten Herausforderungen darin, Informationen über weite Strecken zu übertragen. Natürlich konnte man einen Boten in das nächste Dorf schicken, doch manchmal dauerte das einfach zu lang. Daher haben zum Beispiel bestimmte Stämme in Afrika ein Kommunikationssystem erfunden, das auf Trommeln basiert. Bereits 1730 berichtete der englische Kundschafter Francis Moore, dass im Busch im südlichen Afrika ständig Trommeln zu hören seien. Er fand heraus, dass die einzelnen Dörfer mit Hilfe dieser Trommeln Informationen austauschten. 1914 versuchte dann der Missionar John F. Carrington, das Vokabular dieser Botschaften zu katalogisieren. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die Trommler waren nicht nur in der Lage, einfache Botschaften zu übermitteln, sondern sie plauderten regelrecht miteinander und erzählten sich über das Trommelsystem sogar Witze. Nach einem ähnlichen Prinzip, aber nicht ganz so ausgefeilt, funktionierten auch die Rauchzeichen, die nicht nur unter den Ureinwohnern Nordamerikas verwendet wurden, sondern auch im alten China und sogar im antiken Europa. Ein Problem gab es mit dieser Art der Informationsübertragung jedoch. Trommel und Rauchzeichen sind ebenso wie das gesprochene Wort vergänglich. Sie werden einmal gesendet und sind danach einfach weg. Das änderte sich radikal, als die Schrift erfunden wurde. Plötzlich wurde Sprache permanent. Blink Nummer 2. Die Schrift hat unsere Kommunikation und die Art, wie wir denken, verändert. Wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wie unser Alltag ohne Schrift aussehen würde, tun wir uns schwer. Denn Schrift ist nicht nur in unserem Alltag sehr wichtig, sondern sie prägt unseren gesamten Lebensstil und unsere Art zu denken. Die ersten überlieferten Schriften waren Höhlenzeichnungen, Symbole, die nach und nach an Bedeutung für die Kommunikation gewannen. Bei den gezeichneten Mammuts und Jägern handelte es sich um piktografische Repräsentationen. Diese Art der Schriftzeichen wurde später abgelöst von ideografischen Zeichen, die eine Idee festhielten. Erst viel später kam es zu den ersten geschriebenen Wörtern, wie zum Beispiel bei einigen Hieroglyphen. Und wiederum einige Jahrhunderte später entstand das erste Alphabet, das es ermöglichte, jedes beliebige Wort aufzuschreiben. Mit der Möglichkeit, Sprache festzuhalten und dauerhaft zu machen, wurde es auch viel leichter, das Gesagte untereinander zu vergleichen und auf Konsistenz zu überprüfen. Dadurch war es möglich, Dinge logisch zu überdenken und auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir können das gut am Beispiel eines Syllogismus nachvollziehen. Ein Syllogismus ist eine logische Argumentation, bei der eine Schlussfolgerung aus zwei Aussagen gewonnen wird. Alle Simpsons sind gelb, Homer ist ein Simpson, also muss Homer gelb sein. Syllogismen funktionieren nur in geschriebener Sprache, auch wenn wir sie später natürlich weitererzählen können. Forscher fanden zum Beispiel heraus, dass die Werke des berühmten antiken Dichters Homer, der unter anderem die Odyssee verfasste, keinen einzigen Syllogismus enthalten. Ganz einfach, weil seine Erzählungen immer mündlich überliefert wurden, bis sie schließlich irgendwann jemand schriftlich festhielt. Die Schrift macht es uns also viel einfacher, Dinge logisch zu betrachten. Und sie hat auch unseren Drang danach geweckt, Sprache zu untersuchen und zu katalogisieren. Blink Nummer 3. Noch nie wurde eine Sprache komplett dokumentiert. Sobald es möglich war, Sprache auf Steinen, Schiefertafeln oder später Papier festzuhalten, begannen die Menschen sich zu fragen, wie viele Wörter es wohl gibt. 1 Million? 2? Die ersten Pioniere der Wörterbücher mussten feststellen, dass es in Wirklichkeit ein paar mehr sind. Der erste Versuch, die englische Sprache zu dokumentieren, war die Table Alphabetical. Dieses Werk wurde 1604 von dem Englischlehrer Robert Cordray erstellt und gilt als erstes englisches Wörterbuch. Allerdings war es noch ganz anders aufgebaut als unsere heutigen Wörterbücher. Die Rechtschreibung spielte zum Beispiel noch überhaupt keine Rolle. Tatsächlich werden schon auf der Titelseite die Formen Words und Wordes nebeneinander verwendet. Außerdem war es nicht Cordrays Ziel, alle Wörter aufzulisten. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, komplizierte oder ungewöhnliche Wörter in einfacher Sprache zu erklären, sodass ungebildete Menschen mehr über die englische Sprache lernen konnten. Mit seinem Mammutprojekt wollte Cordray schon damals gegen eine Verunreinigung seiner Muttersprache durch ausländische Wörter ankämpfen. Egg, Sky und Anger waren zum Beispiel von den Wikingern ins Englische eingebracht worden, während Cow und Pig eigentlich germanische Wörter waren. Wer heute gegen die vielen englischen Wörter im modernen Deutsch wettert, kann sich anhand dieses Wörterbuchs aus dem 17. Jahrhundert seine Chancen auf Erfolg ausrechnen. Erst viel später, mit dem Erscheinen des Oxford Dictionary, wurde versucht, eine vollständige Liste der englischen Wörter zu erstellen. Die Autoren dachten damals, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass es zwar viele, aber nur eine endliche Anzahl an Wörtern gäbe. Doch nach Monaten der Recherche mussten sie schließlich feststellen, dass es unmöglich war, alle Wörter zu erfassen. Denn einerseits gibt es unendlich viele Dialekte, Slangs und Jargons, und andererseits ist es auch quasi unmöglich, selbst einfache Worte umfassend zu beschreiben. Allein das Wort make hat zum Beispiel 98 unterschiedliche Bedeutungen. Das reicht schon fast für ein eigenes Buch. Blink Nummer 4. Elektrizität ermöglichte viele neue Kommunikationswege. Es ist schon schwer, sich vorzustellen, wie ein Leben ohne Schrift aussehen würde. Mindestens genauso schwer fällt es uns vermutlich, uns einen Alltag ohne Elektrizität auszumalen. Die Entdeckung des Stroms katapultierte die Möglichkeiten der Kommunikation auf eine komplett neue Ebene. Plötzlich war es möglich, in unglaublich kurzer Zeit weit entfernte Personen zu kontaktieren. Die erste Technik, die das ermöglichte, waren die Telegraphen. Dabei gab es sogar schon Vorbilder aus der Zeit vor der Elektrizität. Bei den optischen Telegraphen handelte es sich um Türme, die in Sichtweite zueinander aufgestellt waren. Sie wurden 1792 in Frankreich von Claude Chappe erfunden. Mit Hebeln und Seilen konnten zwei Arme an ihrer Spitze bewegt werden, die die Buchstaben des Alphabets darstellen konnten. So wurden Botschaften von Turm zu Turm weitergegeben. Doch es dauerte nicht einmal 100 Jahre und schon waren die meisten westlichen Länder von elektrischen Telegraphenverbindungen durchzogen. Samuel Morse und Alfred Weil entwickelten ein System, mit dem Nachrichten für diese Art der Verbindung kodiert werden konnten, den berühmten Morse-Code. Denn die Telegraphen konnten nur zwei Arten von Informationen transportieren, Strom oder keinen Strom. Dadurch, dass Buchstaben in eine bestimmte Abfolge von Strom und kein Strom übersetzt wurden, konnten alle Nachrichten über das neue System übermittelt werden. Plötzlich war es möglich, in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit über weite Strecken hinweg zu kommunizieren. Und das veränderte sogar unsere Vorstellung von der Zeit. Denn bis zum Einsatz der ersten Telegraphen wusste zum Beispiel niemand, dass an der Westküste der USA die Sonne viel später untergeht als an der Ostküste. Außerdem eröffnete die Tatsache, dass Sprache in so etwas Simples wie Morse-Code übertragen werden konnte, die Tür für ganz neue linguistische Theorien. Der Mathematiker George Boole, der Erfinder der Boolschen Variable, nahm sich zum Beispiel der Herausforderung an, Sprache in etwas zu transformieren, das eher an Mathematik erinnert. In seinem Werk The Laws of Thought aus dem Jahr 1854 gelang es ihm schließlich nachzuweisen, dass linguistische Argumente auch kodiert werden können. Blink Nummer 5. Selbst unsere Gene sind nur kodierte Informationen. Ein weiteres Ereignis stellte noch einmal alles auf den Kopf, was wir bisher über Codes, Informationen und sogar uns selbst angenommen hatten. Die Entdeckung der DNA. Mediziner hatten schon länger vermutet, dass es Gene geben müsste. Die Physik hatte ihre Atome und Moleküle, aber auch Lebewesen mussten ja irgendwo kleine Bausteine haben, die ihnen erklären, wie sie wachsen und sich entwickeln sollten. Allerdings war es ziemlich schwierig, diese Gene auch wirklich aufzustöbern. 1910 bewies der dänische Botaniker Wilhelm Johannsen, dass bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Farbe von Blüten oder unsere Augen, vererbt werden. Es stand also fest, dass Gene irgendwo vorhanden sein mussten. Entdeckt wurden sie jedoch erst 1953 von Francis Crick und James Watson. Die genetischen Informationen versteckten sich in der mittlerweile berühmten Doppelhelix aus Aminosäuren, der DNA. Seitdem streiten sich die Molekularbiologen und die Evolutionsbiologen um die Rolle der Gene. Die Molekularbiologen sind der Ansicht, dass unsere Gene sich reproduzieren, um bestimmte Informationen, wie zum Beispiel blaue Augen, an die nächste Generation weiterzugeben. Für sie steht eindeutig fest, dass wir Menschen die DNA quasi benutzen, um Informationen zu speichern und zu übertragen. Die Evolutionsbiologen hingegen, allen voran Richard Dawkins, sehen das ganz anders. In seinem spektakulären Buch The Selfish Gene stellte Dawkins 1976 die Behauptung auf, dass nicht wir die Gene benutzen, um Informationen zu speichern, sondern dass die Gene uns benutzen, um sich selbst zu reproduzieren. Das erklärt zum Beispiel die Tatsache, dass Tiere sich ohne zu zögern selbst opfern, um ihre Nachkommen zu schützen. Das Überleben der Gene beeinflusst ihr Verhalten stärker als der Wunsch nach ihrem eigenen Überleben. Blink Nummer 6. Jede Kultur kann als Ansammlung verschiedener Informationen gesehen werden. Richard Dawkins ist Zoologe und Biologe. Daher ging er in seinen Überlegungen von einem ihm bekannten Thema, den Genen, aus. Aber seine Ideen zogen in anderen Bereichen des Lebens ganz ungeahnte Schlussfolgerungen nach sich. Dawkins geht davon aus, dass Reproduktion überall dort erfolgt, wo Leben herrscht. In seiner Vorstellung begann das Leben in einer Art Ursuppe, einer organischen Mixtur, in der sich Gene bildeten und anschließend begannen, sich zu reproduzieren. Erst nach und nach bildeten die Gene um sich herum verschiedenartige Körper, um ihre Reproduktion zu garantieren. Und so entstanden im Laufe der Evolution die Arten, die wir heute kennen. Gene reproduzieren sich durch chemische Prozesse. Dawkins glaubt, dass mittlerweile eine neue Art der Reproduktion entstanden ist, die Meme. Die Ursuppe der Meme ist die menschliche Kultur. Sie reproduzieren sich durch Sprache und Leben im menschlichen Gehirn. Meme können alles sein, was in einer Kultur weitergegeben wird und nicht Teil des genetischen Erbguts ist. Ideen, Melodien, Moden oder Wissen. Wir alle kennen Memes als ein Phänomen aus dem Internet. Die Meme von Dawkins sind im Prinzip nichts anderes. Von vielen Menschen tradierte, veränderte und benutzte Ideen. Kulturelle Meme sind komplex und überzeugend. So war zum Beispiel die Idee, dass die Erde eine Scheibe ist, lange Zeit unumstritten. Bis schließlich ein alternatives Meme, die Vorstellung von der Erde als Kugel, die besseren Argumente hatte und das alte Meme als kulturelles Allgemeingut ablöste. Memes können nicht aus einem einzigen Ding bestehen. Eine Zahl oder eine Farbe sind zum Beispiel kein Meme. Auch ein Gegenstand ist eigentlich kein Meme, kann aber ein Meme transportieren. Ein Wagen mit Rädern kann zum Beispiel Gegenstände transportieren, aber gleichzeitig transportiert er auch die fantastische Idee eines Wagens mit Rädern an sich. Unsere gesamte Kultur basiert auf Memen. Es wäre einfach nicht möglich, dass jeder von uns tagtäglich alles neu erfindet. Wir könnten dann überhaupt nicht mehr kommunizieren. Aber Meme können auch gefährlich sein. Rassistische Vorstellungen sind zum Beispiel Meme oder auch die Idee, dass Märtyrer im Himmel für ihre Taten belohnt werden. Blink Nummer 7. Es gibt heute so viele Informationen wie nie zuvor. Nach der Sprache, der Schrift und der Elektrizität war das Internet die nächste große Revolution der Kommunikation und der Informationen. Neue Quellen wie Wikipedia versorgen uns heute jederzeit mit fast jeder gewünschten Information. Anhand von Wikipedia können wir auch sehen, wie schwer es ist, sich über bestimmte Informationen einig zu werden. Dadurch, dass jeder editieren und Artikel verfassen kann, müssen unendlich viele Meinungen unter einen Hut gebracht werden. Jeder Artikel ist ein absoluter Kompromiss, quasi der kleinste gemeinsame Nenner des jeweiligen Memes. Schon sehr bald nach der Gründung von Wikipedia im Jahre 2001 begannen die sogenannten Edit Wars, endlose Diskussionen darüber, was ein Artikel enthalten sollte und was nicht und welche Ausdrücke dafür verwendet werden sollten, wie auch die rigoros durchgeführten Löschaktionen. Dabei wurden auch noch so nebensächliche Informationen nicht ausgelassen. Einen legendären Edit War gibt es zum Beispiel darüber, wie ein Mensch mit einer Katze bezeichnet werden soll. Katzenbesitzer, Betreuer oder menschlicher Begleiter. Schnell teilten sich die Autoren von Wikipedia in zwei Lager, die Inklusionisten und die Deletionisten. Die Inklusionisten sind der Meinung, dass eigentlich alles auf Wikipedia stehen bleiben kann, solange es nicht falsch ist oder irgendjemandes Rechte verletzt. Wikipedia sollte ihrer Vorstellung zufolge ein universeller Speicher für das gesamte Wissen der Menschheit sein. Wenn wir zum Beispiel einen Artikel über unseren Kühlschrank verfassen wollen, indem wir tagesaktuell festhalten, was sich gerade darin befindet, wäre das für die Inklusionisten vollkommen okay. Information ist Information. Die Deletionisten sehen das anders und löschen alles, was ihnen zu trivial erscheint. Artikel, die zu kurz, schlecht geschrieben oder einfach unwichtig sind, haben bei ihnen keine Chance. Fest steht, dass wir mit dem Internet in eine neue Ära der Information und ihrer Verfügbarkeit eingetreten sind. Der griechische Philosoph Sophokles glaubte noch, dass jede Information irgendwann einmal verschwinden würde. In Zeiten von Big Data sieht das mittlerweile jedoch ganz anders aus. Die Geschichte der Information ist gleichzeitig die Geschichte des menschlichen Denkens. Wir werden bald herausfinden, wie das Internet und seine Möglichkeiten unsere Art zu denken verändert. Vielen Dank, dass du die Blinks zu Die Information von James Glick gehört hast. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Unsere Möglichkeiten, Informationen zu speichern, zu kommunizieren und aufzugreifen, hat unsere Art zu denken schon immer maßgeblich beeinflusst. Jede Revolution in der Kommunikation war auch eine Revolution des Denkens. Vielleicht hast du ja ein Feedback für uns. Wir sind natürlich gespannt zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Information und teile uns deine Gedanken mit.